Weg von Yoga-Klischees, aufgesetzten Glitzerkram und Pseudospiritualität. Hin zu innerem Wachstum, Balance und Tiefgang in Om meets Alltag, der Podcast von und mit Katharina Bock. Liebevoll und alltagstauglich wirft Katharina einen Blick auf wertvolle Themen aus der Welt des Yoga. Balance, mentale Kraft und Lebensfreude. Bist du bereit für Yoga mitten im Leben?
Willkommen zum neuen Podcast, heute in Kooperation zwischen Katharina Bock und mir, Timo Wahl. Katharina vom Maisha Yoga in Jena. Ich habe mir das Studio angeguckt, sehr schön. Also die Webseite gefällt mir sehr gut.
Das freut mich.
Und wir sprechen heute so ein bisschen über, was kann Yoga leisten, was kann Yoga für den Alltag leisten. Und da würde ich mal kurz an dich abgeben.
Ja, danke Timo. Ich freue mich total auf unser gemeinsames Gespräch und glaube auch sehr in beiderseitiger Mission immer wieder und großer Liebe zum Yoga. Und also wir haben gerade auch im Vorgespräch nochmal gesprochen, dass es wirklich verrückt ist, dass so laut Umfragen, ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber so grob könnte man sagen, dass 80% der Deutschen laut Umfragen sich derzeitig gestresst fühlen. Und wir wollten wirklich mal einmal noch mal ein bisschen aufdröseln, auf welchen Ebenen Yoga wirklich auch da einen Beitrag hat oder vielleicht auch wie die Zusammenhänge sind wirklich in der Möglichkeit, dem da mit ganz, ganz viel innerer Stärke und Gelassenheit da entgegenzutreten, diesem Gefühl auch des Gestresstseins. Da hängt ja eine Menge dran von innerem Erleben wie äußerem Sortieren. Und ja, wo steigen wir ein?
Ich würde einfach mal direkt, aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Ich bin so ein bauchiger Mensch, der immer versucht, auf das zu reagieren, was ihm gerade so begegnet. Du sagtest ja gerade, 80% der Deutschen laut Umfrage fühlen sich gestresst. Jetzt behaupte ich, dass ganz viele sich ihres Stresses gar nicht gewahr sind, sondern glauben, sie seien nicht gestresst. Das würde ja potenziell die Anzahl derer, die gestresst sind, de facto erhöhen.
Das stimmt. Ja, absolut. Ja. Weiß, was du meinst. Ja.
Vielleicht müssen wir ganz kurz definieren, was Stress ist, um mit dem Thema Asana anzufangen, oder?
Mhm.
Also ich gebe mal so meine Behauptung rein. Stress ist ja ein biologisches Phänomen, eine biologische Notwendigkeit, auf Dinge zu reagieren. Und Stress kennen wir, glaube ich, alle von dem berühmten Flight-Fight-or-Freeze-Modus, also der natürlich eine biologische Notwendigkeit darin begründet hat, irgendwann mal vor Urzeiten maximale körperliche Leistungsfähigkeit bereitstellen zu müssen, um zu fliehen oder zu kämpfen oder auch Nahrung zu besorgen. Aber Stress geht ja ein bisschen weiter. Also Stress ist ja nicht nur auf dieser ersten körperlichen Ebene, wo wir ihn häufig verorten, sondern Stress hat bei uns eine Negativkonnotation. Und die meisten sagen, oh, ne, Stress ist nicht gut. Und die WHO hat vor ein paar Jahren auch mal postuliert, Stress ist die Seuche, eigentlich, ich glaube, Sie haben gesagt, die Pest des 21. Jahrhunderts. Ich würde es unterstreichen. Aber ich möchte so ein bisschen anbei erwähnen, dass Stress eine Notwendigkeit ist, die wir auch brauchen. Also die Frage ist nicht, Stress gut oder schlecht, sondern die Frage ist, wie viel Stress tut uns gut und wie kommen wir aus dem Überstress, aus dem Dauerstress wieder raus? Weil, ganz kurze Randnotiz für alle, die es nicht so wissen, ohne Stress keine Proteinbiosynthese. Also keine adaptive Proteinbiosynthese, kein Zuwachs. Ohne Stress kein Lernen. Ohne Stress, also weder kognitiv noch emotional. Ohne Stress keine strukturelle Adaptation. Ohne Stress keine Verbesserung der immunologischen Leistung. Also all das sind Dinge, wofür wir eigentlich den Stress brauchen. Sport zum Beispiel ist ja auch ein Stress. Und nur durch diesen Stress in einem sinnvollen Wechsel mit stressfreien Phasen entfaltet eigentlich der Sport das, was wir ihm so heilig sprechen. Ne? Also kurzer Stress, ein kurzer Teaser für den Körper, auf welcher Ebene auch immer was tun zu müssen, was er in der Leistungsintensität nicht gewohnt ist zu tun, worauf er reagiert, Klammer auf, wenn Stress wiederholt und zyklisch auftritt, Klammer zu, sich dann eigentlich diesen neuen Bedingungen anzupassen. Insofern ist Stress auch was Positives, will ich nur so mit reingeben.
Ja, sehr.
Für alle, die jetzt Stress nur negativ sehen, aber die Dauerbelastung, der wir ausgesetzt sind, ist, ich formuliere es mal, Käse.
Ja, und sehr ungesund.
Absolut.
Und ja, super schön, bin ich total bei dir, weil auch ich finde auch so im Erleben oder Begleiten der vielen Menschen genauso wie bei mir selber. Also es ist nie das Thema des Stress, der Stresseinwirkung, das brauchen wir, aber das Thema ist immer die Ermangelung an Pausen oder an Regenerationszeiten. Ich denke, das ist wichtig zu unterscheiden oder vielleicht sich auch nochmal bewusst zu machen, weil dieser Stress an sich ist, wie du sagst, würde ich auch fast sagen, was Wunderbares, was uns einfach auf allen Ebenen auch entwickelt und wachsen lässt und auch ja eine Resistenz oder auch Stärke schafft auf vielen Ebenen, einfach auch um ja in großer Schönheit lebensfähig zu sein. So in unserem modernen Alltag, würde ich mal meinen.
Du hast gerade von Pausen gesprochen. Wie würdest du denn so eine Pause an unsere ZuhörerInnen gerade verkaufen? Wie muss denn so eine Pause gestaltet sein, dass sie wirksam wird? Ich glaube, wir haben unterschiedliche Konzepte von Pausen und Nichtstun.
Ja, das stimmt. Also wenn ich so ganz im Yoga da unterwegs bin, wäre ich da sehr in dem Sattwischen auch. Also es sollte eine sattwische Entspannung sein. Für die, die das nicht kennen, wirklich auch vielleicht eine Entspannung, wo immer noch ein bisschen Restenergie da ist. So vom, also idealerweise sollte wir wirklich, wenn wir entspannen, wirklich in diese friedvolle Qualität des Mind kommen. Also es ist eben nicht, man hängt sich auf die Couch und macht den Fernseher an und bestellt sich irgendwas, sondern eine bewusste Entspannung, die auf vielen Ebenen eben ansetzen kann, die Yoga ja auch alle mit bedient. Also entweder wirklich erstmal ausagieren über den Körper bis hin natürlich Atemvertiefung oder auch wirklich einem, geht beim Spazieren genauso wie auf der Matte beim Meditieren, dass man wirklich auch die Gedanken einfach mal ziehen lässt oder Emotionen durchlaufen lässt, damit man wirklich zu einer inneren Ruhe kommt. Und das wirkt ja immer, egal sozusagen von welcher Ebene aus ich ansetze, wenn man beim Yoga jetzt wirklich mal bleibt, ob ich den Atem vertiefe und darüber auf den Körper wirke und auf meinen Mind, ob ich beim Mind ansetze, darüber auch den Körper entspanne und einfach wirklich in eine entspanntere Atmung komme. Also es geht ja von jeder Ebene überall hin, aber es sollte eben eine wirkliche, wirkliche Entspannung im Sinne einer Bewusstheit, eines zur Ruhe kommens sein. Eben, aber auch trotzdem viel, kann auch kraftvoll über den Körper erstmal ausagiert werden. Ich glaube, das, was also am Handy irgendwie tillern, ist wahrscheinlich mehr so eine gefühlte Entspannung manchmal als eine wirkliche, wirkliche Regeneration, die stattfinden kann.
Du hast eben eine ganz schöne Sache gesagt. Du hast gesagt, nicht auf die Couch legen, was bestellen, einen Film gucken. Im Grunde genommen ist es ja so, dass wir häufig, glaube ich, viele da draußen das Thema Entspannung genau damit gleichsetzen. Es gibt ja zwei Ebenen der Belastung. Von der Unterbelastung gehe ich mal weg. Die spüren, glaube ich, die wenigsten. Aber wenn ich überlastet bin, ob ich es merke oder nicht, sei dahingestellt, reagiert ja mein System auf allen Ebenen. Und ich glaube, wir kennen das. Unser Stress heutzutage kommt ja nicht von potenziellen Bedrohungen. Also da steht ja kein Feind da draußen, das gibt es natürlich auch, aber für uns meisten Mitteleuropäer ja eher weniger. Das heißt, unser Stress beginnt ja per se im Kopf, indem wir uns ein Szenario erdenken, was könnte passieren, wenn ich dies oder das nicht tue, nicht ausreichend gut, nicht ausreichend schnell etc. Das heißt, der Stress entsteht nicht aus einer biologischen Notwendigkeit heraus, sondern immer aus dem Gedachten heraus. Ich glaube, wenn wir das mal weiterdenken, dann bringt uns das auf der einen Seite schon mal an die Stelle, vielleicht mal zu reflektieren, wie gut kommen wir denn aus dem Stress wieder raus? Also ob das jetzt Gedanken oder Sport ist. Ich möchte mal vergleichen. Ein gut trainierter Sportler kommt aus einer hohen Belastungsintensität ganz schnell wieder runter. Dessen Herzfrequenz sinkt im rapidem Tempo ab, weil er das gewohnt ist. Der kann das kopen. Ein untrainierter Sportler, der also eigentlich nie Sport macht und sagt, jetzt fange ich endlich an mit Sport, was hat, ist der 1.1.2026. Für alle, die sich wieder was vorgenommen fürs nächste Jahr, vergiss es.
Auch aus Ayurveda-Sicht keine gute Idee.
Nein, ich glaube, aus keiner Sicht per se, so einen krassen Change zu machen. Aber ich glaube, wir kennen es alle. Du gehst jetzt abends ins Fitnessstudio und rennst, als wäre der Teufel hinter dir her. Aber machst das sonst nie. Wie reagiert dein Körper? Totale Überforderung und er kommt nicht mehr runter. Du kannst nachts nicht mehr schlafen, weil du aus diesem Stresslevel, den du schaffst, hängen bleibst. weil du keine Mechanismen entwickelt hast, den zu entkoppeln. Es hat viel mit Gewohnheit und viel mit Intensität zu tun. Und noch ein Ding, Stress ist immer individuell damit und du kannst nicht sagen, für alle, die diesen Satz hören, vielleicht hast du ihn schon mal gehört, wenn du gerade den Podcast lauscht, der soll mal in meine Fußstapfen treten, dann weiß er mal, was Stress ist. Ne? Also das funktioniert nicht, weil Stress ist individuell und wenn dein Kopf entscheidet, das ist für dich anstrengend, ist das für dich anstrengend, Punkt. Da kann mein Kopf,
ist immer, ne? Ja, genau, ist auch trotzdem ganz, ganz viel unsere Bewertung, total, die eben darüber entscheidet, ob wir was als Stress oder Überforderung empfinden oder
absolut
nicht. Ja.
So, das heißt, so wie der Sportler runterkommt, geht's uns aber auch. Es mag also Leute geben, die sind an dieses Pensum von Informationen gewöhnt. Die gibt es wirklich. Die kommen wahrscheinlich schneller runter. Vielleicht. Die können vielleicht besser damit umgehen, weil sie vielleicht das Pensum auch nicht so ernst nehmen. Das sind wir bei deiner Einstellung zu den Dingen. Nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, den Punkt, den wir alle kennen. Du kommst nach Hause, hast den ganzen Tag was gemacht oder fährst in Urlaub, ähnliches Szenario, und weißt die ersten zwei Tage nichts mit dir anzufangen. Na, weil du so in diesem Fahrwasser der Geschwindigkeit bist, dass du gar nicht in die Ruhe kommst. Und das ist für mich so ein Alarmsignal, wo ich merke, boah, das ist eigentlich schon viel zu viel. Weil wenn du nach Hause kommst und brauchst die Ablenkung, um dich in deinem inneren Chaos nicht ertragen zu müssen, ist das Chaos eigentlich in deinem Alltag schon zu groß. Und ich glaube, allen, denen das geht und alle, die das kennen, haben zumindest schon mal eine Gewissheit, dass sie neuronal zu viel Stressoren ausgesetzt sind. Na? Und dann greift du gerade meintest. Dann müsste ich mich hinsetzen und bewusst nichts tun.
Genau, ja, genau. Und so, ich glaube, so wie das oft ja passiert oder viele das auch kennen, ne? Man kommt nach Hause, macht das Radio an, Musik an oder Fernseher an oder wie auch immer, um sozusagen wie so ein Grundrauschen zu haben, um in der Ablenkung zu sein. Weil wenn wirklich Ruhe ist, dann ist das ja für mich so ein bisschen überwältigend in der Wahrnehmung oder im Spüren auch, dass man das dann möglichst immer vermeidet oder man rennt noch da und da und da und dahin und ja, wie auch immer. Handy ist auch eine riesen Ablenkungsmöglichkeit.
Voll.
Ja, das finde ich super wertvoll, was du sagst, weil ich glaube, oder auch so rein ins Auto, zack, Musik an oder sowas. Das ist ja auch manchmal vielleicht auch so eine liebgewonnene Gewohnheit oder sowas. Und es ist immer ganz witzig. Ich sage auch immer zu den Leuten, wenn sie mit Yoga starten oder auch in den Ausbildungen, sage ich manchmal so, Achtung, es wird sich einiges verändern in eurem Leben und in eurem Alltag. Und ich finde es so, also ich kenne das von mir, also ich kann das manchmal gar nicht. Also ich liebe das, ich brauche dann diese Ruhe, um eben gerade diesen Moment zu schaffen, also im Kleinen und im Großen. Und ich glaube, das ist, das ist ein großes Geschenk. Also ich glaube, auch da gibt es so Studien, schon ein paar Jahre her, dass so der Durchschnittsmensch sozusagen weniger als 5 Minuten Stille am Tag hat, weil wir werden überall berieselt, sei es im Supermarkt, da ist immer unterschwellig Musik, kenne ich selber, dann geht man da raus, hat irgendwie ein Lied im Ohr, wo man so denkt, hä, wo kommt das jetzt her oder weiß es dann auch, das ist wirklich, also das ist, ja, finde ich auch fast ein bisschen so bedenklich, was da mit uns modernen Großstadtmenschen oder modernen Menschen hier auf dem Land da wirklich auch an Stressoren auf uns ein.
Absolut. Da fällt mir so ein Begriff aus dem Zen-Buddhismus ein. Aus dem Japanischen gibt es den Begriff der donnernden Stille. Kennst du wahrscheinlich? Genau, du nickst. Donnernde Stille heißt, in der Stille merkst du eigentlich das Donnern deiner Gedanken. Und ich glaube, das, was du gerade sagtest, und das würde ich gerne so als Alltagsidee auch mitgeben vielleicht. Wer jetzt zuhört, darf vielleicht nicht von sich erwarten, dass er genau das kann. Ich glaube, wenn du merkst, dass du jetzt auf dem Level bist, wo du das Radio brauchst, schalt's an. Hau dir vielleicht kein Heavy Metal drauf oder irgendwas Krasses, sondern fahr dich vielleicht langsam runter. Und wenn du merkst, es wird ein bisschen ruhiger, dann häng vielleicht 2 Minuten, 3 Minuten Stille dran. Weil sonst ist der Bruch von der Lauten in die Leise vielleicht zu intensiv und du hast genau dieses Donnern. Und ich glaube, das kennen viele. Du hältst es dann mit der Flut der Gedanken nicht aus. Das ist ständig irgendeine innere Botschaft, die dich auffordert, irgendwas zu tun. Ich möchte jetzt bitte nicht böse sein, das ist jetzt nicht irgendwie anzüglich gemeint, aber ich sehe dieses, verzeih mir das Wort, Hausfrauenschema da drin, ja, was ich gut von meiner Frau kenne, in ihrer Rolle als Hausfrau. Ich bin auch Hausmann. Also ich möchte das nicht klassifizieren. Der eine macht das, der andere das. Aber man versteckt sich dann in seinem Tatendrang, der aus dem Stress geboren wird, ganz häufig in diesen zwanghaft geglaubten Dingen. Ja, ich muss das jetzt aber auch noch machen. Die Wäsche muss noch. Und wie sieht denn das sonst aus? Und die Spülmaschine und alles muss noch. Und manchmal überlagert und überdeckt das vielleicht auch so ein bisschen die Wahrheit, dass ein Unvermögen darunter steckt, das halt einfach mit dem Nichtstun auch mal auszuhalten. Und ich glaube, deshalb ist es ganz gut, mal zu überprüfen, sind die Dinge wirklich so wichtig? Ist es vielleicht ganz cool, mich nach der getanen Arbeit langsam runterzufahren, vielleicht das eine oder andere noch zu machen, aber halt nicht den Abend so ausklingen zu lassen, dass ich vom Waschmaschinen ausräumen ins Bett gehe. Und mir dann noch einen Podcast reinziehen muss, also natürlich außer unserem, um schlafen zu können. Das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, das ist too much.
Ja, ist richtig. Und das ist schön, weil ich glaube auch, es ist ganz verrückt, ich erlebe das auch so in meinem Umfeld auch. Ich glaube, selbst unter den Leuten, die viel Yoga praktizieren, man gibt sich vielleicht andere Inhalte dann noch rein. Deswegen ist schön, dass du das auch nochmal sagst. Und es ist aber trotzdem die Ablenkung, ne? Man hat dann irgendwie hier noch ein gutes Buch und da nochmal den Podcast und da nochmal das. Aber das ist ja so verrückt geworden. Das Angebot ist ja einfach auch so riesig. Und wenn man da mit Freude und Interesse losdonnert, also das kenne ich auch immer gut, das ist auch eine Challenge, da zu sagen, stopp, jetzt ist wirklich Ruhe.
Ja, und genau das ist, finde ich, ein ganz wertvoller Punkt. Und danach können wir vielleicht mal weitergehen zu den Auswirkungen, um unsere 15 Minuten einzuhalten.
Die Lösung.
Aber ein ganz, ganz wertvoller Punkt, den du gerade nennst. Wo warst du jetzt gerade? Jetzt habe ich mich selbst überholt. Gib mir nochmal ein Stichwort. Was hast du als letztes gesagt?
Auch im Yoga-Kontext, dass man es manchmal dann mit guten Inhalten macht, aber es trotzdem das gleiche Thema bleibt.
Ich überhole mich manchmal selbst im Denken. Ich denke dann so drei Ecken weiter, weil ich diesem zeitlichen Rahmen 45 Minuten gern genügen möchte. Wir haben lange Zeit unterschieden zwischen Eustress und Distress. Und Menschen haben lange Zeit geglaubt, naja, nur das, was Unfreude bereitet, ist Stress. Das ist aber umgekehrt leider genauso. Weil A sind die chemische Grundsituation im Körper exakt die gleichen Botenstoffe. Das Einzige sind manchmal bei dem Distress einfach andere Emotionen enthalten, die es noch ein bisschen schwieriger machen. Dafür merkt man bei all den Dingen, die einem Freude bereiten, nicht, wenn man es übertreibt. Und das Zweite, wenn man sich mit Dingen füttert, die einem auch Freude bereiten, ist das zwar schön für das Mindset, aber sie beschäftigen mich halt auch. Gerade freudvolle Gedanken am Abend nehme ich mit in den Schlaf. Das heißt, die behindern meine REM-Schlafphase, die behindern meine Wechsel zwischen REM- und Tiefschlafphase und damit meine Erholung. Also, liebe ZuhörerInnen, verwechselt das bitte nicht, dass das mit dem Guten beschäftigen braucht auch eine sinnvolle Dosis. Ne? Das will ich damit sagen.
Mit Alltag für deine Balance.
Ja, super schön. Vielleicht sollten wir dann mit der Meditation anfangen.
Mit der Meditation.
Statt mit der Asana.
Ich würde.
Genau, wir hätten nämlich, es vielleicht, wirkt vielleicht, weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ich glaube, wir hätten tatsächlich wirklich richtig, richtig tragende Lösungsansätze, um aus dem Ganzen.
Ich glaube, die haben wir.
Großer Schönheit raus.
Dürfen wir trotzdem die Überleitung zu Asana machen, bevor wir zur Meditation kommen? Soll ich an dich geben? Oder soll ich weiter? Mir ganz egal.
Nee, sagst du mal gerne. Interessiert mich
weil
auch, was
glaub,
du
ich glaube, das Interessante ist, wenn wir uns Stress biologisch angucken, ist Stress von der biologischen Grundkonstitution, die geschaffen wird, immer handlungs-, bewegungs- und aktionsorientiert. Immer. Das heißt, jeder Stress, egal wie du den empfindest, ist im Kopf geboren und im Körper ausinteragiert. Beziehungsweise er sollte dort ausinteragiert werden. Das heißt, die ganzen Katecholamine, also die Stresshormone aus der Nebennierenrinde und dem Nebennierenmark, sind die körperlichen Grundvoraussetzungen, in die Aktion zu kommen. Das sind teilweise Neurotransmitter. Das heißt, die werden am Übertragungsort Erregung, Nerv, Aktion, Muskel, vereinfacht gesagt, verschossen, verbraucht. Wir brauchen also, um Stress runterzubringen, nicht die Ruhe, sondern erstmal die körperliche Aktivität. Deshalb bin ich ein ganz, ich kann gar nicht so viel ganz sagen, wie ich meine, Feind, Gegner, das Gegenteil von Befürworter. Wut zu unterdrücken ist das biologisch Dümmste, was du machen kannst. Wut wirkt sich immer als antreibende Energie für deine Bedürfnisse einzustehen aus in Form von, die willen die Hände, die willen die Aktion. Wut möchte ausintergiert werden. Wann immer du merkst, dir schwillt der Kamm, wie man das so schön sagt, dir stinkt was, musst du dich körperlich betätigen, immer. Und das trifft auf den ganzen Stress zu, weil Wut ist wahrscheinlich die Emotion, Wut und Freude, die am nächsten mit dem Stress verbandelt sind. Angst auch, aber davon ist vielleicht ein anderes Thema. Weil sie uns halt in die Handlung bringen und Stress ist handlungsorientiert. Das heißt, wann immer du merkst, du hattest Stress, musst du in die Aktion. Und Aktion heißt nicht Yin-Yoga. Ich bin ein Freund des Yin-Yoga. Aber vor dem Yin muss da Yang, muss da Bewegung rein, ja, muss da Spannung rein, damit die Neuproduktion von Stressoren runtergefahren werden kann und das Vorhandene körperlich ausinteragiert. Kleine Randnotiz, warum erwarten wir von unseren 6, 7, 8, 9, 10-jährigen Kindern, sie mögen 6, 7, 8, 9 Stunden in der Schule stillsitzen? Wie soll das gehen? Dann wird ADHS irgendwie diagnostiziert, schickt die auf den Bolzplatz und die haben kein ADHS mehr. Ne? Also das trifft auf uns alle zu. Und ich glaube, Kinder können sich da ein bisschen weniger gut im Zaum halten, was biologisch noch viel sinnvoller ist. Wir haben uns das wegkonditioniert. Aber lange Rede, kurzer Sinn, Stress immer Asana. Und Asana in der Bewegung. Deshalb bin ich ein riesengroßer Freund von Vinyasa. Und nicht, weil Vinyasa irgendein Sport wäre, sondern weil es ganz, ganz viele Ebenen hat, auf denen es wirkt. Und eine davon ist, Stress auszuinteragieren.
Ja. Ja. Also das freut mich riesig, auch dass du das auch so benennst, weil ich komme ja auch, also ich habe ja Sportwissenschaften studiert, ich komme auch so ein bisschen aus diesem Wertvollen und übers Yoga sowieso nochmal in einer ganz, ganz, ganz anderen Qualität von Bewusstheit. Also wirklich über den Körper wirklich alles auszuagieren, was da so angestaut ist, das finde ich, also ich weiß gar nicht, wie es anders gehen sollte. Also ich glaube auch so dieser Trend irgendwie von, in manchen Kreisen ist ja so Yoga, nee, lieber nicht, im Sinne von ist gleich Asana, aber Meditation. Und ich denke immer so, wenn man sich so aus dem vollen Alltagstrubel auf die Matte setzt, ohne Meditationsvorerfahrung, denke ich, okay, man kann auch den ganz schweren Weg wählen oder den, der wirklich einen wahrscheinlich an den Rand der Verzweiflung treibt, wahrscheinlich.
Absolut.
Und wirklich über den Körper. Und es gibt so viel, auch das liebe ich auch immer. Ich meine, so die Yoga-Tradition gibt das ganz doll auch über die vielen, ja, wie auch immer, Jahrtausende oder auch die letzten 100 Jahre, wo Asana dann so stark nochmal mit dazugekommen ist. Also es gibt so viele Studien, die das bestätigen, wenn wir eben über, also der Psoas wird einfach Muskel der Seele genannt. Wir wissen über also unser Hüftbeuger, wenn wir den Quadrizeps aktivieren, wird Adrenalin abgebaut. Also wenn wir unsere Beine strecken, wird Adrenalin im Körper abgebaut. Und das ist, mich freut das immer, und du bist da auch so wunderbar unterwegs, wenn man das immer so ein bisschen wissenschaftlich nochmal untermauern kann, hat es nochmal eine andere Glaubwürdigkeit, weil wir Yoga-Praktizierende, wir wissen alle, dass es so ist. Wir fühlen es und haben es jahrelang so für uns genutzt. Also ich finde, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und auch für mich ist es auch so doll, der erstmal auch immer wieder dieses Ankommen überhaupt erstmal im Spüren. Und das funktioniert einfach wunderbar über Asana oder auch, wie du sagst, Vinyasa. Finde ich super, wenn dann das im Rhythmus der Atmung erfolgt und überhaupt diese Atemzentrierung, so verstehen wir beide, glaube ich, auch Vinyasa, da denke ich, sonst, genau, du nix, genau, da mit dazukommt, dann hat das einfach so einen unglaublichen Wert aus dieser, ich sag wirklich, dieser Verkopfung, die ja einfach auch der total Alltag für die meisten Leute ist, erstmal zu spüren, wie geht's mir überhaupt? Wie ist mein Atem? Ist der jetzt flach oder ist der im Brustkorb? Ist der im Bauchraum? Atme ich überhaupt? Oder bin ich wo fest oder ist es weich oder bin ich wütend? Also das auch erstmal zu bemerken. Ne? Also ich finde immer gerade so, wenn man vielleicht noch nicht so lange in so einer bewussten Weise unterwegs ist oder so einen Weg für sich gefunden hat oder so eine Praxis, dann ist das manchmal gar nicht so einfach, wie du auch eingangs gesagt hast, ne, dass den Leuten manchen ihr eigener Stresslevel gar nicht bewusst ist.
Überhaupt nicht, weil ja viele gar nicht in ihrem Körper sind. Genau, du hast eben auch so ein Stichwort gegeben, aus dem Kopf raus. Also wenn wir mal die Grundthese legen, Kopf macht Stress, Stress bleibt im Körper, musst du ja die ausschlaggebenden Faktoren, die für deinen Stress, für deine Stressentstehung im Kopf sorgen, ohnehin erstmal tilten. Und wenn du aus dem Job kommst, dann kannst du ja nicht sagen, setz dich auf die Matte, schweig, atme und denk nicht mehr an den Job. Das funktioniert nicht, der rosa Elefant. Aber wenn du die Leute beschäftigst, passiert neben dem Stressabbau halt auch eine Beschäftigung mit dem Spüren. Also wenn ich merke, Leute sind total woanders, dann mache ich eine so flotte, schnelle Praxis, dass die einfach gar nicht zum Denken kommen können, weil sie spüren müssen. Und damit bringst du die Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt, damit du dich dann mal dran bindest und dem Fühlen irgendwann ankommen lässt. Und schaffst es irgendwie, dass sie ein bisschen bei sich bleiben, dann können die ja gar nicht mehr im Job sein. Geht ja gar nicht. Und damit sinken auch die ausschlaggebenden Parameter im Kopf, im Denken. Ja. Drittes Parameter, was ich wichtig finde, in der Asana-Praxis, ist auch ein Stresskiller, wenn wir von Resilienz sprechen. Ne, also von der Fähigkeit, halt auch auf Stressoren, auf vermeintlich unliebsame Situationen im Leben zu reagieren, die ja Stress bereiten. Dann ist das Thema der Selbstwirksamkeitserfahrung ganz groß. Und das geht, also Selbstwirksamkeitserfahrung für all diejenigen, die vielleicht nicht direkt was damit anfangen können, ist einer der großen Resilienzfaktoren per se, schafft Vertrauen und Zuversicht in die eigene Handlungsfähigkeit, Dinge verändern zu können, ohne Hilfe zu brauchen, selbst Dinge in die Hand zu nehmen und zu bewegen. Und diese Selbstwirksamkeitserfahrung kann nur kinästhetisch erfahren werden, also nur über Körper. Nur. Es gibt keine andere Möglichkeit. Mhm. Stell dir vor, ich klopfe dir 5-mal auf die Schulter oder 50-mal. Also du schaffst das, du bist super, du bist stark. Das geht rechts rein und links raus. Wenn du aber einmal deine Stärke erfährst, und wenn ich sie vielleicht als Lehrer unterstütze, ich lasse dich irgendwas machen, was wackelig ist, dann hast du 2 Möglichkeiten. Du kannst denken, boah, Mist, kann ich nicht, ich wackel, bin schlecht. Oder du kannst den Fokus auf das lenken, was da ist. Und wenn du dir bewusst machst, wie viel Stärke du letzten Endes besitzt, und das körperlich in dem Moment erfährst und es ein bisschen aus dem Range des Gewohnten raus ist. Also nicht Pille-Palle. Deshalb darf Yoga nicht immer einfach sein. Das darf schon anspornend und auch mal fordernd sein. Fängt dein System, wenn du das als Lehrer, Lehrerin initiierst und sprachlich begleitest, an daran zu glauben, krass, stimmt, der hat recht, ich kann das. Und dann werden deine Resilienzfaktoren hochgepusht, was wieder zu einer viel besseren Entstressung führt. Ja, weil ein Punkt aus einem, jetzt sind wir in der Polyvagaltheorie, will ich jetzt nicht rein, aber was in uns Menschen eine Grundvoraussetzung schafft, aus dem Stress rauszukommen, ist Coping-Mechanismen zu sehen, an diese zu glauben, die Situation, die den Stress macht, letzten Endes über kurz oder lang zu beseitigen, zu verändern.
Genau. Na? Ja. Super schön. Und ich denke, das kennt auch jeder, der schon mal irgendwie wirklich länger, selbst egal ob Kriegerhaltung oder Gleichgewichtshaltung oder auch manchmal diese Wahnsinnseuphorie, wenn dann doch mal ein Handstand von der Vorbereitung in irgendwie, ich bin da kurz drin. Das ist ja wirklich, also kennen vielleicht einige von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch, dass das einfach ein Wahnsinnsglücksrausch ist und man spürt, wozu man selber in der Lage ist. Also ich habe so oft, auch gerade, wir haben auch viele Männer bei uns in den Kursen natürlich, aber auch von den Frauen, dass die dann irgendwie sagen, okay, mein letzter Handstand war vor 25 Jahren im Sportunterricht und da habe ich jetzt keine so gute Erinnerung. Und dann kommen die mit einem Wahnsinnsstrahlen da aus der Haltung wieder raus. Also das, genau, also das auch nochmal als praktische Untermauerung vielleicht, das kann sich jeder auch vorstellen oder hat es schon erlebt. Oder einfach, genau, wie du sagst, ne, in der Baumhaltung, Kriegerhaltung finde ich auch. Und das ist so schön, weil das liebe ich auch an der Yoga-Therapie. Das ist der Ansatz, so wie ich das auch verstehe und wie mich das viele, viele Jahre begleitet, dass man wirklich auch sich herausfordert, und einfach auch kraftvoll arbeitet, weil das uns auch wiederum ganz viel Kraft gibt und kreiert und spürbar oder erfahrbar, wie du auch sagst, ne? Erfahrbar lassen macht oder erfahrbar wird dadurch für uns, dass wir diese Kraft eben auch haben. Und das ist zutiefst Resilienz, was ja der voll in aller Munde der Supertrend ist irgendwie. Und es funktioniert so. Und dass man sich anstrengt dafür.
Ich würde gerne für alle Lehrer, Lehrerinnen gerade so einen didaktischen, ich möchte mich nicht über die Leute stellen, aber ich nenne es mal einen Hinweis geben. Mach Handstand immer im ersten Drittel der Klasse und nicht im letzten Drittel. Weil wenn man zu viel vorbereitet, dann ist die Muskulatur dann müde und das funktioniert nicht mehr. Und dann ist genau das Gegenteil dessen erreicht, was du erreichen willst. Ne?
Ja, stimmt.
Nur so zum Thema Handstand. Und der Handstand, by the way, ist viel safer als viele, viele andere Positionen, weil dadurch, dass wir die Arme strecken, selbst wenn du sie durchstreckst, kein Thema, macht nichts kaputt, hast du viel mehr Stabilität. Ne? Und so eine Armbalance mit gebeugten Armen, die mag viel leichter aussehen, die ist viel anstrengender. Ja, und selbst wenn du in einer Sekunde stehst und wenn du die Wand nimmst, so what, sehr gut. Ja, du machst das, was du sonst nicht machst.
Und ich finde auch, es kann ja auch immer gut vorbereitet sein. Also ich finde, da ist auch einfach von uns Yoga-Lernenden einfach das Know-how gefragt, dass man einfach so viele kleine Steps und Stufen einbaut, dass dieses Frustrationserleben da nicht passiert.
Absolut.
Auch wenn man in der vorbereitenden Variante bleibt.
Absolut.
Also es muss auch nicht jeder in den Handstand, das wollte ich damit auch nicht sagen. Aber ich finde es schön, also wenn das in einer Weise diese Kraft erfahrbar macht, ne? Oder dass man auch über sich hinauswachsen kann.
Absolut.
Das ist für mich ein ganz großer Aspekt der Yoga-Praxis.
Wir haben noch einen Teil bei der Asana-Praxis. Ich glaube, dann haben wir sie so zumindest. Wir haben sie nicht abgefrühstückt, da fehlt noch ganz viel, ne? Aber ich glaube, wir müssen jetzt hier nicht unnötig technisch werden. Aber es ist natürlich der Entspannungseffekt. Na, es gibt ja noch viele mehr Sachen, auch die in der Praxis, in der aktiven Praxis passieren. Ich denke, ich bin ein großer Freund der Exzentrik zum Beispiel. Super gute Sache für alle. Das ist aber Thema Schmerz, Thema Steifheit, Thema Mobilität. Aber ich benutze diesen total untechnischen Terminus, den ich gar nicht mag, aber ich benutze ihn trotzdem, jede Dehnung. Ich mag das Wort Dehnung nicht, weil es die technisch in so vielen Varianten gibt, dass man es eigentlich ganz anders aufdröseln müsste. Aber jede Längung eines Systems geht mit einem parasympathischen Reiz einher, wenn sie an der richtigen Stelle platziert ist. Das heißt, dieses Ganze auf Länge bringen, diese ganze ruhige, auch diese ganzen runden, zum Glück mittlerweile von den meisten dann doch akzeptierten Vorwärtsbeugen. Früher müssten die immer gerade sein. Ich frage mich, welcher Rücken gerade vorbeugt, den gibt's gar nicht in der Natur. Na, aber da sind so viel Struktur im Körper dran beteiligt, ohne das jetzt aufdröseln zu wollen, dass vereinfacht gesagt, alles, was ein bisschen länger gehalten wird, was ein bisschen mehr in die Länge, ich nutze wirklich das Wort, in die Dehnung führt, zentral in der Wahl runterregelt. Ne? Allem voran lange Vorwärtsbeugen, auch Dinge wie Flug etc. sind einfach Positionen, die uns echt nochmal im Gehirn selbst runterschalten. Und die am Ende der Stunde oder gegen Ende der Stunde einzustreuen, schließt so das ganze Kapitel. Dann hast du über die Aktivität entstresst und deine Stressfaktoren besser im Kopf bekämpfen gelernt sozusagen oder was dafür getan, um dann dich auch leichter zu tun mit der Ruhe. Ne? Und die kann man auch körperlich komplett gut einleiten.
Ja, sehr unterstützend. Ja, ja, wunderbar. Ich hoffe, das motiviert schon mal ganz doll, im Zuhören sofort die Matte auszurollen.
Genau, roll sie jetzt aus, zack. Zack. Du hattest vorhin schon was gesagt zur Meditation, jetzt hattest du auch was gesagt zur tiefen Atmung.
Genau. Mhm. Also, ja genau, die Frage ist für mich eben auch immer super spannend. Also für mich sind diese Ebenen, auch Körper, Atem und Mind, so verwoben, dass immer so die große, also das liebe ich auch wirklich an der Yoga-Praxis, dass die Frage ist, also ja, jetzt haben wir gerade Asana oder die körperlichen Aspekte so beleuchtet. Je nachdem, wo man anfängt, wirkt es eben immer auch auf alle anderen Ebenen und wieder auch zurück. Und ich weiß nicht, ob wir eher beim Atem nochmal ansetzen wollen oder bei der Meditation.
Ja, wir können auch in den Atem natürlich mal einen extra Podcast machen. Das
ist so ich verweise auf,
riesengroßes Thema.
Es gibt auch einen ganz tollen mit Ann-Sophie und dir, den ich gehört habe. Der ist wirklich wunderbar. Den kann man nur empfehlen.
Genau. Iyengar hat mal gesagt, Breath is the king of mind. Ja. Und ich glaube, wir wissen alle, wir kennen im Deutschen, halt mal den Atem an. Halt doch mal die Luft an. Na, also heißt es in Frankfurt. Oder nimm mal einen tiefen Atemzug. Wir kennen das. Wir kennen das aus dem Alltag, wenn dir was stinkt, dann machst du, na, also diese Atemzüge nehmen wir nicht umsonst. Oder wenn wir Stress entkoppeln, jeder, der ein Kind hat, kennt das. Wenn das Kind heult, dann ist das total eine Emotion. Und dann gibt's irgendwann dieses, und dann baut sich das so langsam ab, ne? Diese Emotional Release. Gibt's, ist ein feststehender Begriff in den USA, mittlerweile im englischen Sprachraum, dass das wirklich so ein Relief ist. Und wenn man sich mit dem Atem nur ganz oberflächlich beschäftigt, die 5 Primäremotionen haben Atemmuster. Das heißt, Atem diktiert, vereinfacht gesagt, Emotionen. Ja. Emotionen verändert Atem. Verändere ich also den Atem, tilte ich die Emotion, die unten drunter ist. Ich überschreibe die.
Om meets Alltag. Mach dein Leben leichter.
Emotionen sind immer etwas, was im limbischen System Stress auslösen kann. Je nach Emotion, je nach Status. Gleichzeitig ist der Atem die einzige Schnittstelle ins viszerale Nervensystem. Also wir besitzen ja ein autonomes Nervensystem, was nicht steuerbar ist. Und der Atem repräsentiert so durch seine Art, wo und wie und in welcher Frequenz und Tiefe er sich ausdrückt, genau diesen inneren Zustand. Und wenn ich den Zustand verändere, verändert sich automatisch der Atem. Deshalb kann man Stress immer am Atemmuster erkennen. Immer, immer. Und umgekehrt verändere ich das Atemmuster, verändere ich die physiologische Grundbedingung. Die verändert wieder die Stresshormonausschüttung. Die verändert wieder mit ihren Neurotransmittern die Spannung vom muskulären und vom Bindegewebensystem. Und auch die Level von Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid nehmen direkten Einfluss auf das bindegewebige Spannungsverhältnis. Wie ich Sauerstoff assimiliere, wo ich atme, Mund, Nase, Bauch, kommt noch Stickstoffmonoxid dazu, ein drittes Atemgas, was in den Nasenrachenräumen gebildet wird, was auch nochmal dilatatorisch, also gefäßerweiternd wirkt, auch nochmal runterfährt. Macht einen riesen Einfluss. Also ich glaube, wir machen einen Fehler, wenn wir uns dazu sehr drauf einlassen. Ich will nur so andocken, dass der Atem, glaube ich, die stärkste Chance bietet. Allerdings, für mich an zweiter Stelle steht hinter Asana, weil ich die Leute erstmal aus dem Denken rausbringen will, in die Körperruhe rein, in die Körperachtsamkeit, damit sie sich auf sowas wie Pranayama überhaupt einlassen. Deshalb würde ich es immer an zweiter Stelle nennen, obwohl es bei mir der primäre Faktor ist.
Ja, so schön. Ja, so arbeite ich auch seit ganz vielen Jahren. Das wollte ich gerade hier noch ein großes applaudieren. Ich habe große, große, große Freude, dass du das auch so sagst. Weil wenn man total verspannt und wenig sich spürend aus dem Büro kommt nach 8 Stunden sitzen und will dann irgendwie ein Pranayama machen, was auch gar nicht so heißen muss, wenn man einfach den Atem vertiefen mag in eine bestimmte Region rein oder so, das funktioniert nicht. Das ist auch die Shortcuts funktionieren irgendwie nicht. Es gehört schon immer alles dazu. Das ist so schön, ja. Und ich finde auch, ein wirklich Wahnsinnsfeld. Wahrscheinlich könnte man ein Jahr über Pranayama mindestens sprechen, die ganzen positiven Aspekte.
Pranayama ist groß.
Und ja, es wird auch jetzt hier definitiv unseren Zeitrahmen sprengen. Das ist so, so schön. Und für mich ist immer der Atem auch einerseits der Schlüssel auch für diese tiefgehende Praxis und auch das Bindeglied so zwischen Körper und Mind. In beide Richtungen. Also ich, genau. Und ich finde auch eben, du unterrichtest das auch so, das mag ich so, dass man wirklich auch in jeder Asana einfach auch eine Atemspüransage machen kann, um genau auch diesen Aspekt zu stärken. Und ich finde so der Atem, also für mich auch seit all den vielen Jahren, wie Yoga mich begleitet und intensiv begleitet, also das ist für mich der Schlüssel und der Zugang überhaupt. Und das ist, also dieses Potenzial ist für mich auch manchmal gar nicht in Worte zu fassen, was das auch für mein Leben, also für mich bedeutet und auch für, wie ich es sehe und in der Begleitung der vielen Schülerinnen und Schüler. Also ich finde, das ist das stärkste Tool für mich. Ja,
und das Schöne ist, es funktioniert sowohl in der Spannung als auch in der Entspannung. Ne? Also du kannst auch in einer wirklich kraftvollen Position. Loslassen ist immer ein blödes Wort, aber du kannst dich bewusst auf das Mindestmaß an Kraft, die es benötigt, reduzieren und den Überschuss an Spannung, den es nicht braucht, halt rausnehmen. Du kannst immer gucken, bist du von der Kraft so festgebacken, bist du so ein Sicherheitsfetischist, ja, dass eigentlich der ganze Körper starr wird? Oder schaffst du es auch in der kraftvollen Position trotzdem Leichtigkeit weiter und vielleicht so ein Nährboden für Freude bereitzustellen? Geht das? Ja? Du musst dich ja nicht durchbeißen.
Ja.
Also keiner, ich habe jetzt in den letzten Jahren keinen Yogalehrer, keine Yogalehrerin mehr erlebt, die da irgendwie mit der Peitsche stehen und sagen, du musst, ja, das gab es
früher.
Als ich mal angefangen habe, war das noch so. Aber das ist ja nicht mehr so. Das ist nur der eigene Antreiber, der dann sagt, ah, du musst mindestens genauso tief da rein wie der Nachbar.
Hm? Ja, genau, mindestens.
Ja, ja. Und dafür ist der Atem halt auch der super. Also ich sage immer, ich rede auch viel über Atemräume, um es kurz zu machen, aber wenn du nicht mehr auf eine gewisse vorher mal eingeübte oder in Ruhe gespürte Atemweise atmen kannst, dann bist du einfach zu tief, dann musst du einfach raus. Dann ist das nicht deine Position.
Ja. Hm? Ja, genau, weil dann macht Asana wieder neu Stress.
Voll. Und vor allem macht es zu.
Und fest genau. Und zu. Ja, genau, absolut, absolut. Da ist man auch wieder bei Sthiram Sukham Asanam, auch wenn da nur der Sitz für die Meditation
Dankeschön.
Gemeint war.
Dankeschön,
das lässt sich schön übertragen.
Dankeschön, Dankeschön. Ja, es wird mir zu breit gedreht, ne? Sthiram Sukham Asanam ist immer für alles. Und ich denke, habt ihr eigentlich das gelesen? Ja. Gut, also ich würde sagen, Pranayama frühstücken nochmal ab. Wenn ich es subsumieren müsste, für alle, die jetzt trotzdem was für die Praxis zu Hause mitnehmen möchten, wenn ich es vereinfacht ausdrücken würde, würde ich immer sagen, guck, dass du in der Anspannung den Brustraum nutzt, weil da musst du. In der Entspannung versuchst, den Bauch zu nutzen. Große Klammer auf, Bauchatmung heißt anatomisch nicht, dass der Brustraum ruhig bleibt, sondern Bauchatmung heißt immer, nennt man es diaphragmentales Atmen in der Anatomie, dass sich die unteren Rippenbögen und der Unterbrustraum immer weitend mitbewegen, und zwar vorne und hinten, immer. Weil Atmung hat viel mehr Ebenen, ne? Ich denke so an Organdiffusion und sowas. Aber das wäre das eine. Also über Bauchatmung in Entspannung, nicht in der Anspannung, da hat sie nichts zu suchen. Und das zweite, versuch immer ganz vereinfacht, so selten zu atmen, wie es geht. Ja? Egal welche Technik. Aber je länger die natürliche Pause nach der Ausatmung wird, desto gesünder. Ganz vereinfacht gesagt.
Ja. Und das Schöne ist ja auch, also dass wir ja auch wirklich diese, also all die Atempraxis, wenn man die mal jetzt so nennen möchte, die wir auf der Yogamatte praktizieren, das ist ja nicht sozusagen dort nur stattfinden, sondern wir verändern ja wirklich mit dieser Bewusstheit alleine für den Atem, oder dass auch alleine schon dieser Punkt, finde ich, dass der Atem uns in jedem Moment in unserem Alltag überhaupt erstmal bewusst ist, bis hin zu natürlich dann der Atempraxis, verändert ja wirklich für unser 24/7 unsere Atmung und damit auch immer wieder angedockt daran, dass der Atem die einzige direkte Möglichkeit wirklich auch ist, so stark auf das vegetative Nervensystem einzuwirken und uns sofort eigentlich binnen ein paar Atemzügen in die Entspannung zu führen in Richtung Parasympathikus. Und das ist Wahnsinn, wirklich auch für unseren Alltag, wie bereichernd das einfach sein kann, wenn wir da wieder uns auch vielleicht wirklich auch in gewissem Maße wieder gesunde, eigentlich natürliche, uns natürliche Atemmuster auch wieder rückanlernen,
absolut,
die so verschüttet sind durch Stress oder ein bisschen auch, ja, ein bisschen unnatürlichen Bewegungsalltag vielleicht.
Absolut, glaube ich auch.
Von Kind an, ja.
Ja, den Atem quasi dann doch überspringend, drittes Thema Meditation.
Super
großer geklappt. Teil, das Herz der Yoga-Praxis und dennoch auf der Matte der Anteil mit dem wenigsten zeitlichen Raum. Verständlicherweise, weil wir haben ja eingangs auch gesagt, du kannst ja nicht von der Arbeit kommen und nimmst jemand, der total gestresst ist, sagst, setz dich hin, Ruhe, Schweigen, aus. Geht ja nicht. Na? Der flippt dir ja volle Kalotte aus.
Ja.
Was sind für dich Meditationen?
Also für mich ist Meditation, ist auch ganz verrückt, also mein Weg zu Meditation ist immer auch über Pranayama gewesen, weil ich finde, wenn ich Pranayama übe oder meine Atempraxis habe, dann trägt mich das sozusagen in den Zustand der Meditation. Und das bedeutet für mich wirklich also oje, auf vielen Ebenen sehr viel Verschiedenes auch. Ist ganz süß, zu mir hat auch jetzt erst am Wochenende in der Ausbildung eine Yogaschülerin gesagt, Meditation ist einfach alles und nichts. Da habe ich so gedacht, ja, ein bisschen ja. Also für mich ist es wirklich ein, also geht viel auch über den Körper, über den Atem, dass ich so 100% wirklich im Moment bin, im Spüren und auch die Fähigkeit, die eigenen Gedanken beobachten zu können, Emotionen ziehen zu lassen. Und dann auch immer trägt es mich viel tiefer auch, dass mir ja wirklich auch manchmal Gewohnheiten, Muster bewusst werden oder ganz alte Prägungen, wo ich dann in eine Wahlfreiheit komme. Also das ist für mich auch die Meditation. Aber Meditation erstmal als wirklich ein ganz zielloser Zustand. Also ich bin nicht so ein Fan davon. Das sind, glaube ich, für mich immer eher so Hilfsmittel in den Zustand der Meditation. Diese vielen, vielen Angebote von geführter Meditation, die haben auch ihren Wert. Und für mich ist die Meditation wirklich die Stille. Also für mich ist dann da nichts mehr. Genau, ich brauche da auch nicht unbedingt, also auch nicht um rein zu, also ich kann das machen, wenn das angeboten wird oder so, aber wenn das da noch mit ganz, ganz, bestimmte Frequenz an Musik im Hintergrund oder so, also für mich ist es immer die Stille, weil sonst ist mir immer alles andere lauter als mein Inneres und dann ist es mir schnell zu viel. Dann bin ich wieder woanders. Also so würde ich es für mich beschreiben, aber es hat wirklich so auch so tiefe, auch tiefe spirituelle Dimensionen. Die lässt sich immer gar nicht so in Worte fassen oder greifen oder ich dock bei dir nochmal an.
Nee, finde ich schön, dass du das so sagst, sehr, sehr ähnlich. Also ich würde zum Beispiel behaupten, dass Meditation nichts mit diesem Unwort Selbstoptimierung zu tun hat. Ja? Also ich habe manchmal Leute, die wollen dann Privates haben und die sagen, ich möchte Meditation lernen für Selbstoptimierung. Da frage ich mich immer, was gibt's denn an dir jetzt zu optimieren? Guck dir doch mal dein Leben an, vielleicht magst du das eine oder andere über Bord werfen. So, aber grundlegend ist es, ich finde, wir haben so mehrere Ebenen der Meditation. Und das erste ist sicherlich erst einmal, den Geist überhaupt an irgendwas zu binden. Also die Aufmerksamkeit erst einmal Pratyahara vom Außen ins Innen bringen. Das klingt bei den Yamas im Yoga Sutra immer so wahnsinnig oberflächlich. Ja, lass ich weg. Aber wann sind wir denn im Innen? Wir sind meistens in der Zukunft, in der Vergangenheit oder im Außen. Ja, aber wir sind selten im Hier und Jetzt und wirklich hier und jetzt bei mir. Und das Einzige, was ich ändern kann, ist das, was in mir ist. Mein Output. Und damit ich mein Output ändern kann, jetzt bin ich bei Viktor Frankl, muss der Raum zwischen Reiz und Reaktion größer werden. Das war ja irgendwie dann auch ein Yogi. Und diesen Raum kann ich nur aufmachen, wenn ich zwei Dinge lerne. Nachdem ich die Aufmerksamkeit nach innen auf das gerichtet habe, was wirklich jetzt stattfindet, muss ich dem erstmal Raum geben zu sein. Also ich darf nicht die Erwartung stellen, jetzt bin ich bei mir, es ist ruhig. Weil es ist ja nicht ruhig. Gibt ja noch Gründe für die Unruhe. Und die Gründe für die Unruhe sind dann Denken, sind dann Körper, sind all die Dinge, die halt noch sind. Das zweite ist, ich muss lernen, meine Aufmerksamkeit auf etwas zu bündeln. Also ich möchte, dass ich meine Aufmerksamkeit sage, wo sie ist und nicht sie mir. Ja, also wenn irgendwas passiert, dann soll nicht die Aufmerksamkeit im Autopilot reagieren, sondern ich soll quasi die Möglichkeit haben zu überlegen, okay, ist es jetzt sinnvoll, wie du reagierst? Und dazu muss ich lernen, mich zu konzentrieren, daran. Das macht schon Sinn. Also bündel ich meine Aufmerksamkeit an ein Objekt, was wir Meditationsobjekt nennen, was ich einfach schlicht und ergreifend immer wieder in den Mittelpunkt meines Interesses rücke. Bis mein Kopf der Ablenkung gelernt hat, irgendwann mal lernen, nee, der will das gar nicht. Der will nicht, dass ich da kurz den Atem spüre und wieder rausgehe. Der will tatsächlich, dass ich dauerhaft diesen Atem spüre. So, und dann kommen wir in den Modus, wo wir durch das Anbinden unserer Aufmerksamkeit, da gibt es ein tolles Wort im Buddhismus, peripheres Gewahrsein, die Dinge, über die wir sozusagen assoziativ nachdenken, die wir dann bewerten, die rücken wir gar nicht in den Mittelpunkt, sondern wir rücken den Atem in den Mittelpunkt. Und dadurch bewerten wir allenfalls den Atem. Und der Rest, der in uns ist, Emotionen, Gedanken, Erinnerungen, Ideen, Bilder, Klänge, Körperempfindung, all das nehmen wir sozusagen in der Peripherie wahr. Und damit nehmen wir es so teilbewusst wahr. Wir werden uns dessen bewusst, aber wir reagieren nicht drauf. Und darüber, über diese schlichte Erfahrung, lernt sich der Geist in Gegenwart seiner eigenen Abstrusitäten zu entspannen und dadurch macht sich der Raum weiter. Und das führt uns eigentlich dann in die Stille, die wir irgendwann mal Meditation nennen, dass wir wirklich dann mit den Dingen sein können. Und dann bauen sie sich irgendwann auch etwas ab, weil der Geist gelernt hat, sich zu entspannen. Ja? Und deshalb würde ich, wenn ich Meditation übersetze, A sagen, am Anfang ist es ein Gewaltmarsch, du musst einfach sitzen und zugucken, aber pfeif drauf, was da ist, egal. Es gibt keine, oh, heute kann ich nicht meditieren, heute ist so unruhig. Ja, dann nimm dich halt in deiner Unruhe wahr. Das ist dann deine Meditation, dann ist sie gut. Ja. Und das Zweite ist, glaube ich, wenn ich es umschreiben würde, was es ist, die Kunst, sich in Gegenwart innerer, was auch immer da ist, Abstrusitäten zu entspannen. Und dann die möglichst sinnvollste Ausfahrt zu nehmen, Richtung Entscheidungsfindung, die es halt zu nehmen gilt. Ja. Wir müssen ja keine Buddhas werden. Wenn wir ein bisschen davon lernen, ist ja schon alles gut.
Ja, ja, finde ich auch. Ja, das finde ich auch. Und auch so schön, wie du sagst, ne? Also sowieso, danke auch wirklich, das freut mich total zu hören, auch docke ich auch 1000%ig an. Und auch so schön, wie du sagst, weil es ist ja erwiesenermaßen, wir Menschen haben belastende Gedanken, die hat jeder. Und es geht nicht darum, das ist, glaube ich, auch manchmal noch so ein verbreiteter Irrglaube, oder so ein Klischee, dass immer, wenn man sich hinsetzt für die Meditation, dass dann Ruhe ist. Also das höre ich auch immer mal, dass immer die Leute sagen, mich berührt das immer sehr. Ich finde das auch manchmal richtig ein bisschen süß, wenn die Leute sagen, also Yoga, also das macht mir so viel Freude, aber das mit dem Meditieren, das klappt irgendwie nicht. Ich habe immer Gedanken und ich finde das immer richtig süß, weil ich denke, hey, das ist Meditation. Also die Gedanken da sein zu lassen auch und
aber
mit dem Gedanken zu sein oder mit der Unruhe.
Absolut, aber das ist ja, was du gerade sagst, das kenne ich auch, aber das ist ja das Unvermögen der Lehrer, damit inkludiere ich uns auch, früh genug zu erklären, dass es das halt nicht ist. Also ich starte in der Meditation immer mit der Idee, dass sein darf, was ist, und dass es halt nicht um diese Stille geht. Aber offenkundig wurde das ja in uns so rein implementiert, sonst würden das ja nicht so viele Leute denken. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe für alle Lehrenden da draußen, halt mit diesem Unglauben zu brechen.
Ja.
Und den Leuten Freiraum zu geben. Und da macht es ja vielleicht auch ein bisschen Spaß. Ich habe so oft über mich gelacht in der Mitte. Ich denke, ey, Alter, was ist denn da in dir los? Das müsste doch längst weg sein. Aber es ist noch da. Und wenn ich merke, es noch da, dann ist es ja auch, was mich beeinflusst. Ich würde noch gerne eins auch noch anfügen. Meditation ist aus meiner Sicht immer gut begleitet von Kontemplation. Also wenn ich in der Meditation merke, boah krass, was ist denn da los? Dann lohnt es sich durchaus rauszugehen und mal darüber nachzudenken. Warum ist das da? Was fällt mir dazu ein? Was macht das mit mir? Um dann ganz, ganz wichtig, den erkennenden Geist, das ist nämlich die einzige Instanz, die das kann, eine Entscheidung treffen zu lassen, wie versuche ich künftig in Gegenwart dieser Gedanken mit deren Gegenwart umzugehen. Und das ist die einzige Chance auf Veränderung, weil die Meditation nur pur, ohne eine Veränderung im, wie möchte ich denn damit umgehen, funktioniert nicht. Na, deshalb, es ist immer auch Denken und es ist auch gut, dass das Denken dabei ist. Sobald eine Erkenntnis da ist, denk über sie nach, triff eine Entscheidung, wie kannst du sinnvoller damit umgehen? Gut.
Ja, das wäre schön, aber dann einfach auch, das finde ich auch, also ich weiß gar nicht, wo das herkommt, dass Meditation immer diese Stille sein muss. Ich weiß nicht, wo dieses Klischee auch herkommt, ne? Was du sagst, ne? Ist ja, das ist für mich auch tatsächlich, wenn man das überhaupt so sagen kann, eines der Ziele auch von Yoga oder wirklich dieser Weg in die Freiheit hinein entsteht ja über diese Wahlfreiheit, die du beschrieben hast. Wie verhalte ich mich? Welchen Gedanken? Also ja, oder wirklich auch nach dieser, ja, diesem bewussten Anschauen oder wie du sagst, auch wirklich mal gut reflektieren. Vielleicht auch, wieso ist es da oder woher kommt es vielleicht und wie sehr will ich mich davon beeinflussen lassen in meinem jetzigen Leben, weil offensichtlich hat es mir mal gedient, diesen Glaubenssatz auszuprägen oder so ein bestimmtes Muster da aufzunehmen und aber immer wieder neu. Und auch finde ich, wie du auch so schön gesagt hast, ne, das ist für mich auch Menschsein und hat große, große Schönheit, dass sich da keiner ausnimmt und dass das immer wieder und lebenslang oder durch alle Leben hindurch ein immer neues Wachsen ist, weil wir immer, also für mich ist es ein bisschen so, ich habe immer das Gefühl, wenn man so eins gut abgetragen hat, dann taucht das nächste auf. Also man braucht sich auch nicht beeilen, das besonders schnell zu machen, weil es kommt
das
immer
mit
wieder
den was Zwiebeln. Nochmal nach. Ich vergleiche den Menschen immer mit einer Bratpfanne. Also es ist vielleicht ein blödes Bild, aber wenn du halt jeden Tag so dein Zeug da drin brätst, bleibt jeden Tag ein Rest unten, so eine Schmiere. Und wenn du es schaffst, durch deine Praxis die Schmiere des Tages rauszubringen, ist schon viel gemacht. Also ich glaube, wir leben alle ein Leben, wo wir wahrscheinlich gar nicht die Zeit haben, unter dem Tagesschmuh da noch weiter rumzuwischen. Ne? Also wenn ich so mit dir, verzeih mir das Wort plaudern, aber plaudern ist für mich der angenehme Begriff eines Gesprächs. Also wenn wir uns unterhalten, dann höre ich in meinem Kopf so ganz viel Undock-Themen, die ich eigentlich ganz gerne mal beleuchten würde. Ich habe jetzt eben das Thema Freiheit gehört, wir hatten das Thema Pranayama, wir hatten das Thema Glaubenssätze. Also da steckt so viel Potenzial drin. Ich glaube, wir sollten da noch so ein paar Podcasts, lass uns noch was folgen, oder?
Ich hätte da große Freude dran, Timo.
Vielleicht können wir für diejenigen, die zugehört haben, kurz subsumieren, damit es ein Fazit gibt, oder?
Genau.
Also was kann Asana? Katharina.
Katharinas Empfehlungen für deinen Alltag.
Wie viele Sätze habe ich?
Drei.
Oh, das wird schwer. Das fällt mir sowieso schon schwer. Auf jeden Fall kann es ganz, ganz viel, was der Körper so hält an Emotionen über den Tag oder Erlebnissen, Erfahrungen, kann es das erstmal ja so ein bisschen in Bewegung bringen und auch loslassen. Das kann es doll. Mhm. Uns in die Kraft führen und in die Entspannung.
Perfekt. Also Kraft mental und körperlich.
Ne? Ja.
Beides.
Genau. Ja, beides.
Was kann Pranayama?
Tja, Pranayama, ganz kurz gefasst, ist die Brücke zu dir selbst. Vielleicht auch zu dir, auch wie du so schön gesagt hast, ne, jenseits jeglicher Selbstoptimierung, sondern wirklich dich zu dir bringen und auch in die Ruhe, wo du dir dann sehr bewusst werden kannst, wer du bist, was ist dir wichtig, was ist dir eigentlich egal, wenn es nur um dich geht.
Also wir hatten schon eine Reihenfolge, ne? Schüler die Tür reinlassen, abholen, begrüßen, hinsetzen. Asana, ja, verbunden mit Atem, dann später in die Meditation. Ja, Meditation hat man gerade. Ich glaube, das ist so eine schöne Idee. Ne? Vielleicht, ich würde dir noch so eine Schlussfrage stellen. Was ist denn, falls uns jetzt Lehrer, Lehrerinnen zuhören, was würdest denn du sagen, im Hinblick auf diese drei, was ist denn unser Job gerade, unsere Aufgabe als Lehrer, Lehrerin?
Unsere Aufgabe, also für mich ist wirklich ein ganz, ganz großes Thema, egal was im Außen gerade ist, auch an diesen ganzen Unsicherheiten, die so die Herausforderungen, würde ich es vielleicht mal nennen, auch die immer da waren, glaube ich. Zeiten waren, glaube ich, nie so leicht und es hat immer Wellen. Und jetzt ist es auch gerade mal wieder, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen erleben das sehr anspruchsvoll. Ich glaube, unsere Aufgabe als Yoga-Lehrende ist wirklich immer wieder mit vielleicht viel Freude und auch Mut, die Leute zu motivieren, wirklich für ihren inneren Frieden zu sorgen, weil man kommt da dran nicht vorbei und der wird umso weniger, der vielleicht im Außen gerade spürbar oder erlebbar ist, umso wichtiger ist es, sich damit auseinanderzusetzen, was bringt mich in die Ruhe, was bringt mich in diese sattwische, in diese friedvolle Qualität des Mind und was bringt mich zu mir? Ja, wie kann ich mich entspannen? Vielleicht auch wirklich genauso
cool.
Platz, sage ich mal.
Bin ich dir sehr dankbar für den Satz, weil ich sehe das super ähnlich. Für mich ist das auch wirklich Leichtigkeit, Freude, Zuversicht, Stabilität.
Ja. Ne?
Weil ich glaube, ich sehe das exakt so wie du, dass unser Job gerade nicht ist, den Spaten auszupacken und zu sagen, oh, wie leidvoll alles ist. Es bloß nicht zu negieren und sagen, alles ist gut. Das ist so ein Yogaspruch, da kriege ich immer so ein bisschen
Das kenne ich.
Sondern wirklich zu sagen, ja, es ist anspruchsvoll. Es ist auch manchmal, man kann es ja manchmal einfach benennen und es ist einfach manchmal echt schwierig und verzeiht mir auch, es ist manchmal scheiße. Ja. Aber trotzdem ist ja neben all dem auch immer noch das Bunte, das Schöne, das existiert ja nebenher. Und ohne jetzt wegzuschauen, trotzdem guck, wo ist die Freude, wo ist deine Leichtigkeit, wo ist deine Zuversicht?
Ja.
Um dem zu begegnen. Aber wenn du dich dem so, alles ist schlimm, sozusagen unterordnest, dann ist bei dir selbst nicht mehr viel. Und wir können eigentlich immer nur unsere eigenen Stärke arbeiten, um auch andere zu bestärken.
Ja. Das finde ich auch so schön, genau das, weil ich glaube auch, das ist für mich auch ein hochgradig Yoga-Praxis, dass wir gut mit uns selber klarkommen vielleicht, um dann wirklich auch wirksam zu sein und einfach auch für andere, für unser Umfeld, für die Welt im besten Sinne, ohne dass jetzt jeder die Welt retten sollte. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Ist auch keine gute Idee, aber im Kleinen. Und das ist schön, dass du das sagst, weil ich glaube, wenn wir da uns so reinfallen lassen, auch in so eine Mutlosigkeit oder Verzweiflung, dann dient es am Ende halt auch gar niemanden. Also weder uns selbst noch, dass wir unser Umfeld vielleicht auch noch mal mehr da reinziehen. Weil ich glaube, das braucht wirklich auch in diesen Zeiten ein paar Leute, die mit einem Strahlen vorangehen und einem Leuchten und auch alles so ein bisschen auch die Energy wieder so ein bisschen hochheben. Absolut. Weil wir haben auch, wissen wir nicht so genau, also auf jeden Fall würde ich mal das Erdleben hier genießen in diesem Durchgang. Man weiß immer nicht, was im nächsten passiert.
Ja. Deshalb habe ich diesen, um strahlen zu können, diesen leuchtenden Pulli heute an.
Sehr schön.
Katharina, das war ein schönes Schlusswort, glaube ich, von dir. Ich glaube, ich würde es so stehen lassen. Ich hoffe, allen, denen es, die zugehört haben, hat es Freude bereitet. War trotz der Länge kurzweilig. Also meine Podcasts werden einfach immer länger. Ich merke deine auch. So ist es, so sei es dann. Und wir können ja für den nächsten Podcast wieder die 45 anpeilen, da wird es eine Stunde. Ist gut.
Genau, ist vielleicht ganz gut. Man kann es sich ja auch in zwei Etappen
Genau. Einhören. Dann danke ich allen Zuhörern, Zuhörerinnen für das hoffentlich wache Durchhalten der Stunde oder der knappen Stunde. Und freue mich auf unser nächstes Mal.
Freue mich auch sehr. Vielen Dank, Timo.
Wunderbar. Dann sage ich an der Stelle Tschüss. Und bis ganz bald.
Om meets Alltag. Yoga jenseits der Klischees. Mit Tiefgründigkeit zu dem, was du brauchst. Von und mit Katharina Bock. Deine neue Yoga-Routine für die Ohren.